Radio Tux. The German Linux Radio. The German Linux Radio.
Willkommen, liebe Hörer, zur Radio Tux Magazinsendung Februar 2011. Sicherlich habt ihr bemerkt, dass es aktuell keine Talksendungen gibt. Nun, das ist dem Umstand geschuldet, dass sich das Radio-Tux-Team mitten in der Vorbereitung zur CeBIT befindet. Traditionell werden wir von dort die ganze Zeit über live senden. Wenn ihr also Lust habt, kommt uns gerne besuchen. Die heutige Sendung dreht sich rund um den Enterprise Open Source Day in Nürnberg. Wir waren vor Ort und konnten einige Interviews für euch führen. Selbstverständlich hat unsere Musikredaktion auch wieder die Perlen der freien Musik für euch geborgen und in die Sendung verpackt. Auf diesem Wege möchten wir auch ganz herzlich gratulieren, und zwar den Free Music Charts zum 4. Geburtstag. Alles Gute und noch 2 Jahre und ihr kommt in die Schule. So, nun lehnt euch zurück. Wir denken, einen sehr informativen und interessanten Podcast für euch gebaut zu haben. Dieser Enterprise Open Source Day, was ist das eigentlich? Irgendwie muss ich dabei an eine Science-Fiction-Serie denken und die Verwendung der Abkürzung EOSD vertreibt diesen Gedanken nicht wirklich. Dass ich damit völlig falsch liege und was es mit der Veranstaltung in Nürnberg wirklich auf sich hat, hat Ingo für uns herausgefunden.
Am 1. Februar 2011 fand der erste Enterprise Open Source Day statt. Im Nürnberger Hotel Arena Park trafen sich IT-Verantwortliche von kleinen und mittleren Unternehmen sowie Kommunen, um sich über den Einsatz von Open Source in kritischen Unternehmensbereichen auszutauschen. Die Veranstaltung ist aber auch
ein offensichtliches Familientreffen dieser Enterprise Open Source Community.
So Karl-Heinz Strassemeier, Vorsitzender der LISOC, in seiner Keynote. Veranstaltet wurde der erste Open Source Enterprise Day von der Ankut.at aus Nürnberg, dem Linux Magazin und der LISOC. Aber was ist eigentlich die LISOC, die immer wieder an diesem Tag Erwähnung fand? Dazu Thomas Uhl.
So, was ist die LISOC? Für die, die es noch nicht wissen, die LISOC ist eine Business Development Organisation, gegründet im Jahr 2005. Und das heißt, das Ziel war hier, das Thema Open Source basiertes Geschäftsmodell in die Breite zu tragen und auch durch eine entsprechende Integration diverser Anbieter, Anwender und wissenschaftlicher Partner eine breitere Plattform für dieses Thema zu schaffen.
In der LISOC sind fast alle teilnehmenden und ausstellenden Unternehmen organisiert. Den ganzen Tag über fanden in 3 parallelen Tracks Vorträge und Workshops statt. Über 30 an der Zahl, die ein breites Themenspektrum abdeckten. So wurde über Open-Source-ERP-Systeme gesprochen, über die Graph-Datenbank von Zones, Archivierungs- und Storage-Systeme als Open-Source-Technologie und über das Semantic-Web. Und natürlich der Dauerbrenner, die Cloud, war allgegenwärtig. Neben den Vorträgen gab es auch eine Messe, auf der man sich mit den Experten nach den Vorträgen weiter unterhalten und austauschen könnte. Weitere Highlights waren der Open-Source-Professor Professor Dr. Riele von der Universität Erlangen-Nürnberg, der über das Single-Vendor-Commercial-Open-Source-Business-Model referierte, die Software-Schmiede Tarent stellte ihr Open-Source-Identity- und Account-Management-System, kurz OSIAM, vor, welches im März verfügbar sein soll. Und Thomas Uhl von der Topalis Holding AG sprach über den LISOC Cloud Stack.
Unser Ziel war hier auch, einen kompletten Stack zu schaffen. Wir haben ja heute die Situation, dass viele Entscheider sich für Komplettlösungen entscheiden wollen, auch wenn sehr viele Komplettlösungen gar nicht so komplett und allumfänglich funktionieren, sich dann erweisen. Aber auf dem Papier schaut es immer alles recht vernünftig aus. Und genau dem wollen wir was entgegenstellen. Und wir müssen natürlich auch auf aktuelle Trends eingehen, denn heute gibt es keinen Talk ohne Cloud. Das heißt, auch wir befassen uns auf LISOC-Seiten mit dem Thema Cloud Computing, Chancen, Risiken und was wir dazu beitragen können.
Auch wenn viele Vorträge in Deutsch gehalten wurden, waren einige internationale Gäste vertreten. Auf den Gängen wurden viele Gespräche in Englisch geführt, beim Mittagessen und Kaffee wurde viel genetzwerkt und über die kommenden großen Veranstaltungen wie CeBIT und Linux-Tag gesprochen, auf denen die Business-Open-Source-Familie gemeinsam auftreten will. Die Veranstalter zeigten sich mit dem ersten Enterprise-Open-Source-Day sehr zufrieden, es waren mehr Besucher vor Ort als erwartet und das Ziel wird es sein, diese Veranstaltung in Nürnberg fest in den Eventkalender zu verankern.
Danke, Ingo, für diese Zusammenfassung. Ihr wollt mehr über die LISOC wissen? Schaut auf radiotux.de vorbei. Dort findet ihr ein Interview mit Herrn Strassemeier über die LISOC und andere Technologien. Als nächstes hört ihr ein Interview von Uli mit Alexander Pohl von der 3A Strategy Global Advisory GmbH, eine wirklich schwierige Bezeichnung, darüber, was ein ERP-System ist und welche Vorteile und Herausforderungen eine offene Lösung gegenüber einer proprietären hat.
Ja, Radio Tux live vom Enterprise Open Source Day 2011 in Nürnberg. Bei mir jetzt zu Gast Alexander Pohl, seines Zeichens Geschäftsführer der 3A Strategy Global Advisory GmbH aus Hamburg. Hummel, Hummel.
Guten Tag, ich grüße Sie.
Hallo. Herr Pohl, Sie haben gerade eben in Ihrem Vortrag so einen Überblick gegeben über Open Source ERP, Enterprise Resource Planning Systeme. Und es auch angesprochen, viele nehmen ja für sich in Anspruch, so etwas zu nutzen, auch zu wissen, was es ist. Aber dieser Begriff wird ja zum Teil sehr vielschichtig interpretiert. Damit wir mal wissen, worüber wir da eigentlich reden, was verstehen Sie darunter?
Also wie dieser neudeutsche Begriff ja schon sagt, im Unternehmen, also Enterprise, sollen die Ressourcen geplant werden. Das heißt, zu den Ressourcen gehören einmal natürlich die Köpfe, es gehören aber auch dazu Maschinen, es gehört aber auch das Kapital, das notwendig ist, um zum Beispiel das Lager zu füllen. Und ein echtes integriertes Ressourcenmanagement bedeutet, ich kriege eine Anfrage eines Kunden, bewerte, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich diese Anfrage zu einem Auftrag machen kann. Und in dem Moment, wo ich sie zum Auftrag mache, muss ich im Prinzip auch schon auf dem Lager die entsprechende Ware haben, muss wissen, wer die Fertigung übernimmt oder im Handel wird es eben kommissioniert, paketiert. Das heißt, diese Planungsschritte wird ein derartiges integriertes System leisten. Klassische Systeme wie SAP können so etwas, aber bei vielen anderen Systemen im Markt, also auch gerade im Open-Source-Bereich, wird gern dieser Begriff ERP verwendet, ohne dass tatsächlich dann diese Funktionalität dahinter steht.
Andere Frage, Sie haben es eben auch angesprochen, das Pflichtenheft haben wir jetzt so mehr oder weniger abgearbeitet, aber von der Ausstattungsvielfalt der einzelnen Produkte gibt es ja da noch das ein oder andere Defizit. Sei es, dass es nicht wirklich multilingual ist, sei es, dass es regionalen Gegebenheiten nicht entsprechend Rechnung trägt. Was sollte Ihrer Meinung nach ein zeitgemäßes ERP-System können?
Also wenn heute ein Unternehmen in ein ERP-System investiert, bedeutet das, dass da immer relativ viel Geld im Spiel ist. Das heißt aber auch, dass Strukturen des Unternehmens auf das System angepasst werden oder eben für dieses viele Geld das System auch auf die Strukturen des Unternehmens angepasst wird. Das heißt aber im Prinzip, es besteht eine Abhängigkeit. Die Abhängigkeit, die kann man nicht von heute auf morgen wieder ändern. Das heißt, so eine Einführung, Schulung der Mitarbeiter, Softwareanpassung, das kann ich maximal alle paar Jahre wiederholen, weil ansonsten der ganze Betrieb steht. Deshalb sagt man heutzutage so statistisch, alle 7 Jahre wird so ein ERP-System in Anführungsstrichen durchgewechselt. Das heißt aber im Endeffekt auch, dass so eine Entscheidung eben vorbereitet sein will, dass sie geplant sein muss im Sinne von Ressourcen. Auch dort Ressourcen müssen allokiert, nennen wir so schön, müssen bereitgestellt werden. Also Mitarbeiter müssen geschult werden, der Berater muss geholt werden. Das heißt also, da läuft wirklich ein Räderwerk ab, das man eben nicht einfach so eben schnell aufsetzen kann, sondern wo man einfach sagen muss, okay, ich muss Kriterien aufsetzen, die für mein Unternehmen kritisch sind. Also wenn ich zum Beispiel sehr viel Export mache, dann brauche ich natürlich diese Mehrsprachigkeit, Multilingualität. Ich möchte zum Beispiel eine Rechnung in der anderen Landessprache schreiben. Wenn ich an einen Franzosen eine Rechnung verschicke, dann kann der Franzose mit dem Begriff Rechnung nichts anfangen. Also insofern braucht man da solche Kernkriterien, die man aufstellt. Die verfeinert man dann später möglichst dem Know-how der Mitarbeiter, weil die eigentlich genau wissen, was sie brauchen, macht einen Kriterienkatalog und gegen diesen Kriterienkatalog wird dann quasi die Auswahl getroffen.
Jetzt hatten Sie eben schon das Thema Geld angesprochen. Quelloffene ERP-Systeme sind ja keine ganz neue Erfindung, die gibt es ja schon etwa 10 Jahre, was ja für Open-Source-Entwicklungen schon ziemlich alt ist. Dennoch wird der Markt ja weiterhin, Sie haben es eben auch schon angerissen, von SAP und Co., sage ich mal, dominiert. Und in der Regel haben wir ja bei proprietären Anbietern auch eine sehr, sehr starke Bindung an die entsprechende mehr oder weniger proprietäre Infrastruktur, gerade in Großunternehmen. Wo sehen Sie hier die Chancen für Open Source in diesem Marktsegment, wo ja Anschaffungslizenzkosten eine eher untergeordnete Rolle spielen im Vergleich jetzt zu einem kleineren oder mittleren Unternehmen?
Also bei ganz großen Unternehmen würde ich da auch keine Chance sehen, weil dort ist man einfach gewöhnt, dass man in SAP investiert und das ist quasi schon festgeschrieben. Ich sehe eigentlich eher in einem mittelständischen Unternehmen die Möglichkeit, Open Source zu nutzen. Dort hat man oft sehr, sehr individuelle Arbeitsabläufe, Geschäftsprozesse, die kann man dann dort in so einem Paket eben sehr gut implementieren. Die alten, klassischen, deutschen ERP-Pakete haben oft sehr alte Datenstrukturen, sind oft nicht so gut integriert, wie man es gerne hätte. Und dort macht es dann wirklich Sinn zu sagen, okay, die löst man ab und geht eben in dieses Open-Source-Welt hinein. Denn dort hat man eben die Möglichkeit, relativ schnell und relativ einfach eigene Adaptionen vorzunehmen, Ergänzungen vorzunehmen, die eben auf das eigene Geschäft zugeschnitten sind. Und man hat eben von Anfang an diese Offenheit, die es einem ermöglicht, zum Beispiel eine BI, also Business Intelligence Lösung zu implementieren. Das heißt, ich kann meine Geschäftsdaten intelligent auswerten und nutzen und kann dann Auswertungen machen, wo zum Beispiel meine Marge ist oder umgekehrt, wo meine Marge aufgezehrt worden ist im Verlauf des Geschäftsprozesses. Das heißt also, ich habe ganz andere Zugriffsmöglichkeiten oder auch Integrationsmöglichkeiten, die ich mit klassischen Konventsprodukten in der Form gar nicht kenne.
Jetzt habe ich in einem Artikel gelesen, dass auch der Marktführer SAP etwa 40% des Umsatzes mit Wartung erwirtschaftet. Und auf das größte Interesse, wenn ich das richtig so rausgehört habe, stößt Open Source eher bei Unternehmen mit ganz spezifischen Anforderungen, aber auch mit entsprechendem Programmier-Know-how im eigenen Haus. Ist Open Source Ihrer Meinung nach eher für Unternehmen mit einem entsprechenden Programmierer-Hintergrund geeignet oder ist es letztendlich dann doch besser, die kostenpflichtige Enterprise-Edition eines renommierten Anbieters zu kaufen, wenn dieses Programmierer-Know-how nicht im Haus ist?
Also dafür gibt es ja dann diese externen Berater oder Softwarehäuser. Wenn wir größere Pakete haben, wo etwas entwickelt werden muss, dann gehen wir teilweise auch sogar offshore. Das heißt, nehmen wir uns günstige Entwickler. Das ist ja dann der Vorteil dieser Community, dass sie quasi weltweit die Entwickler sitzen haben. Das kann quasi ein lokaler Anbieter gar nicht in der Form anbieten. Und da können wir dann zum Beispiel, wie wir das gerade jetzt in letzter Zeit in einem größeren Projekt hatten, ein Dokumentmanagement-System integrieren oder eben hier eine OLAP-Infrastruktur anflanschen und das eben zu einem Preis zu einem Geld, das überschaubar ist. Wenn Sie sowas bei einem kommerziellen Anbieter beauftragen würden, der macht das nicht anders, der wird auch seine Programmierer beauftragen, aber hat ganz andere Tagessätze und da kriegen Sie dann Paketpreise, die einfach in ganz anderen Regionen angesiedelt sind.
Stichwort zum einen Forks, zum anderen aber auch Verkauf von ehemaligen Open-Source-Produkten an etablierte ERP-Anbieter und dann wiederum die Problematik, dass proprietäre Teile hinzukommen. Wie sehen Sie das im Hinblick auf die Kontinuität eines ERP-Systems? Habe ich da nicht als Käufer irgendwo das Problem bei Open Source, dass ich nicht weiß, wo sind wir in 5 oder in 10 Jahren? Haben wir es dann eventuell doch wieder mit einem proprietären Hersteller zu tun, der seine Interessen durchsetzt oder wie sehen Sie das?
Also die Frage ist völlig berechtigt, weil Sie bei den proprietären Systemen eine sogenannte Roadmap bekommen, die Ihnen suggeriert, dass Sie wissen, wohin die Fahrt geht. Tatsache ist aber auch ein SAP, die leben vom Projektgeschäft. Ganz wenig geht wirklich der eigenen Kapitalisierung quasi in die Weiterentwicklung hinein. Das heißt also, diese ganzen Firmen sind projektgetrieben. Wenn die einen Großauftrag aus einer Branche kriegen, die sie gar nicht kennen, dann haben sie davon relativ wenig. Die Weiterentwicklung geht eben in dieser Branche und nicht in ihrer Branche weiter. Da ist es im Prinzip in Open Source nicht viel anders. Nur in Open Source haben sie eben den Quellcode. Das heißt, sie können eben auch den Berater wechseln. Das heißt also nicht so sehr jetzt den Anbieter, also eine SAP oder hier in dem Fall das Projekt steht immer dahinter, aber den Berater können sie eben durchtauschen. Und wenn der Berater quasi nicht das tut, was sie wollen, zu teuer wird, wie auch immer, dann können sie eben den in den Wettbewerb schicken und haben damit eine ganz andere Vergleichbarkeit. Und die Sicherheit, dass es weitergeht in so einer Community, die ist nicht besser, die ist auch nicht schlechter wie bei einer kommerziellen oder proprietären Software. Denken Sie an Navision. Navision wird von Microsoft abgekündigt oder ist abgekündigt und hat eine riesige, große Gemeinde an Kunden und trotzdem sagt Microsoft, Navision hat keine Zukunft, wir lassen es aussterben. Das heißt also, alle Navision-Kunden werden gezwungen, auf ein neues System umzuwechseln, in dem Fall von Navision auf Axapta. Das ist aus meiner Sicht ist das eine Erpressung des Kunden, weil wer zahlt dafür? Das ist schlussendlich der Kunde.
Ja, der Kunde zahlt letztendlich immer dafür. Das hört sich jetzt auf der einen Seite sehr verlockend an. Auf der anderen Seite ist es ja so, Grundlage für ein ERP-System sind ja betriebswirtschaftliche Funktionen und die sind ja als so wichtig einzuordnen, dass man nicht unbedingt möchte, dass ein Mitbewerber sie kennt oder kennenlernen könnte Und ich könnte mir vorstellen, dass viele potenzielle Kunden davor zurückschrecken, gerade im Hinblick auf die General Public License, die GPL, die ja fordert, Änderungen am offenen Quellcode wieder an die Open Source Community zurückzugeben. Wie sehen Sie denn diese Problematik?
Also da gibt es zwei Gesichtspunkte, finde ich. Der eine Gesichtspunkt ist der, niemand zwingt den Kunden, der eine Weiterentwicklung beauftragt hat und damit ja sein Know-how in diese Weiterentwicklung einbringt, dass er das publizieren muss. Solange sie das quasi selber verwenden, dürfen sie das selber verwenden, ohne dass sie gezwungen sind, es zu veröffentlichen. Wenn sie es dann allerdings an andere weitergeben, dann müssen sie es tatsächlich veröffentlichen. Also da gibt es eigentlich keinen echten Konflikt. Allerdings diese Philosophie, dass man Angst hat, sein eigenes Know-how rauszugeben, halte ich eigentlich, gerade wenn man über Open Source ausspricht, halte ich eigentlich so ein bisschen für Schubladendenken aus alten Zeiten. Und wenn Sie sich große, erfolgreiche Unternehmen angucken, also zum Beispiel eine Gildemeister, die im Werkzeugmaschinenbau sehr viel Know-how aufgebaut hat, die gehen in den Markt hinein und vergleichen sich mit dem Wettbewerber und machen wirklich ihre Hosen auf. Das heißt, die gehen Benchmarking rein, lassen sich selber von anderen in die Zahlen reinschauen und öffnen quasi ihr Know-how der Außenwelt mit dem Gedanken zu sagen, wir müssen eben einfach immer schneller sein wie die anderen. Das heißt, wir lernen zwar auch von den anderen, aber umgekehrt sind wir auch so weit führend, dass wir wissen, wir sind halt immer so im Vorsprung, dass wir uns da quasi Grundvertrauen haben und einfach sagen, da bleiben wir dran am Ball und das beschleunigt uns selber auch wiederum. Wir selber spüren, wo das Feuer ist und wissen, wo wir laufen müssen.
Ein anderer Vorwurf, den man immer wieder hört, ist, dass die Community sich bislang schwerpunktmäßig mit Betriebssystemen, Datenbanken und Entwicklungswerkzeugen befasst und dass es schlichtweg an Programmierern fehlt, die über das notwendige, fundierte betriebswirtschaftliche Wissen verfügen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite verschärft sich dieser Mangel ja auch noch dadurch, dass viele ERP-Funktionen aufgrund gesetzlicher Regeln von Land zu Land unterschiedlich sind, sodass zum Beispiel Entwickler aus dem Ausland hier keine Hilfe bieten können, wenn wir in Deutschland irgendwie eine entsprechende Anforderung haben. Und dann haben wir natürlich auch noch den Umstand, dass jede Branche ganz eigene Anforderungen für sich in Anspruch nimmt. Jetzt sagt man Open-Source-Entwicklern ja gerne nach, dass sie gerne von einem Projekt in ein neues wechseln, wenn das neue Projekt vermeintlich spannender erscheint. Im Gegensatz dazu bestehen Unternehmenskunden natürlich auch darauf, einen langfristigen Lieferanten zu haben und auch einen Lieferanten zu haben, den man im Schadenfall gegebenenfalls haftbar machen kann, was ja bei Open Source zum Teil ein bisschen schwierig ist. Wie tragen denn nach Ihrem Erfahrungsstand die aktuellen Open Source ERP-Entwicklungen diesem Umstand im Moment Rechnung?
Also der Open-Source-Markt ist sicherlich dem kommerziellen Markt, sagen wir mal, ein Jahrzehnt im Hintertreffen, zeitlich gesehen. Das heißt, wenn man sich einfach mal so eine Vision-Implementierung vor 10 Jahren angeschaut hat, dann würde ich sagen, da ist heute der Open-Source-Markt angekommen. Nicht jetzt von der Marktakzeptanz, aber zumindest von der Reifegrad. Das heißt, Navision hat damals angefangen, sehr früh Systemintegratoren zu suchen, die einen Branchenfokus, Branchen-Know-how hatten und das dann in diesem Paket implementiert hatten. Also ich mache das gerade in einem Controlling-Projekt. Das ist ein Landhandel mit Saatgut und mit Öl und also alles, was der Bauer so braucht, inklusive Baumarkt. Und dort gibt es eben ein sehr spezifisches Navision-Paket von einem genossenschaftlichen Rechenzentrum erstellt worden. Das haben die bundesweit zigmal eingeführt, haben überall immer wieder Know-how aus den Projekten mitgenommen und das in einem Paket quasi implementiert. Und genau das passiert jetzt auch im Open-Source-Bereich. Das heißt, es wird dann eine Variante geben zu dem normalen, zu dem klassischen Open-Source-Paket, das aus der Community kommt, wo diese Ergänzungen eingebaut worden sind. Das wird dann eben auch distribuiert quasi von diesem Integrator, der eben in dieser Branche die Sprache kennengelernt hat, der einfach weiß, wie sich mit den Leuten unterhalten soll, der die Abläufe kennt und der das dann entsprechend eben mit dem Branchenfokus im Markt platzieren kann. Das ist eine Entwicklung, die in diesen anderen Märkten völlig akzeptiert ist, dass es da so ein Fork gibt, wie Sie so schön sagen, nämlich dass es da quasi eine Abweichung vom echten reinrassigen Standard gibt, eben zugeschnitten auf diese Branche. Und damit gibt es dann diese Akzeptanz beim Anwender, der eben einfach sagt, okay, die sprechen unsere Sprache, die wissen, was wir wollen und damit kommt dann eben so eine sektorspezifische Struktur in diesen Markt hinein und ich glaube, das ist eigentlich dann der Punkt, wo man sagt, jetzt kommt man eben weg von einem rein technischen Know-how, von diesem Programmierer-Know-how, sondern geht eben wirklich rein in dieses Betriebswirtschaften.
Eine letzte Frage, Herr Pohl, vielleicht ein bisschen provokativ. Wir haben ja aus Ihrem Vortrag auch herausgehört, dass keines dieser Open-Source-ERP-Produkte die eierlegende Wollmilchsau darstellt, die oftmals gewünscht ist. Bei dem einen fehlt es einfach an der Funktionsvielfalt und Funktionstiefe. Bei anderen benötige ich unter Umständen eine lizenzpflichtige Oracle-Datenbank, sodass sich für den Markt ja letztendlich eine Situation ergibt, dass es sich doch nur auf wenige Unternehmen beschränkt. Und wenn man jetzt diesen Open Source vor allen Dingen als eine Art Werkzeugkasten voller offener Standards sieht, dann lassen sich da natürlich Flexibilität und Unabhängigkeit zu sehr günstigen Preisen realisieren. Aber auf der anderen Seite, wenn ich mehr Funktionalität haben möchte als jetzt gerade die Basisfunktion, dann brauche ich unter Umständen doch wieder kostenpflichtige Zusatzprodukte. Ich brauche Manpower, ich brauche Beratungsdienstleistungen. Stellen Open Source ERP-Systeme damit nicht eine, ich sag jetzt mal provokativ, eine Art Mogelpackung dar?
Also bei kommerziellen Paketen ist es eigentlich nicht viel anders. Sie kriegen auch ein Basispaket und dieses Basispaket wird angereichert durch Zusatzmodule. Also zum Beispiel für den Handel wäre das ein Kassensystem oder es wäre ein MDE. Und da brauchen Sie wieder ein separates System, separate Schnittstelle, separate Lizenz und zahlen immer bei kommerziellen Paketen die 20% auf den ursprünglichen Lizenzpreis. Das entfällt bei Open Source. Bei Open Source gibt es eben auch freie Kassensysteme. Es gibt ein freies MDE. Sie zahlen eigentlich nur für die Schnittstelle, die angepasst werden muss. Wobei die Schnittstelle gibt es auch schon, also die ist auch relativ schnell zu implementieren. Aber nichtsdestotrotz kriegen Sie eben dann ein sehr gut integriertes System, was bei diesen kommerziellen Paketen eben in der Form schon gar nicht mehr geleistet werden kann, weil es unterschiedliche Anbieter sind. Sie kriegen quasi nicht alles aus einer Hand. Dass diese Open-Source-Pakete vielleicht jetzt nicht mit einer SAP mithalten können oder mit einem Business for One mithalten können, das will ich gar nicht abstreiten. Sie werden aber in der Praxis, das ist ähnlich wie mit Word auch, werden Sie feststellen, dass die meisten Unternehmen doch nur sehr rudimentär die Funktionalität des Gesamtpaketes nutzen. Wenn Sie vorher definieren, was Sie als Unternehmen brauchen, dann können Sie sehr schnell feststellen, ob Sie mit diesem Open-Source-Paket, in dieser Basisvariante, wie Sie schön sagen, ob ich damit eigentlich schon ganz gut klarkomme und können dann auch relativ gut den Aufwand einkalkulieren, den Sie brauchen, um die Ergänzung zu implementieren, die für dieses spezielle Geschäfts- oder Branche notwendig sind.
Ja, dann wollen wir vielleicht mit diesem Stichwort anschauen, unser Gespräch an dem Punkt beenden. Wenn ich so ein Fazit ziehen darf, Open-Source-ERP-Systeme sind durchaus eine interessante Alternative, nicht unbedingt für jeden und man sollte sich vorher genau anschauen, was man benötigt und wo die Reise hingeht und dann kann man mit Open-Source durchaus, ich sage jetzt mal flapsig, glücklich werden. Herr Pohl, Ihnen danke ich zunächst mal für das Gespräch und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag.
Auch so, vielen Dank.
Tschüss.
Danke für diesen sehr interessanten Beitrag, Uli. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass ein ERP-System recht kompliziert und in der Komplexität oft unterschätzt ist. Umso mehr freut man sich, wenn man mal wieder hört, dass eine solche Software unter eine freie Lizenz gestellt wurde oder zumindest mit dem Gedanken gespielt wird.
My name is Richard Stallman and you're listening to Radio Dux.
Danke, GNU Richard. Patrick sprach für euch auf dem Enterprise Open Source Day mit Olaf Koch über Livery Portal.
Können Sie sich vielleicht mal kurz vorstellen, wer Sie sind, was Sie machen?
Klar, mein Name ist Olaf Koch. Ich habe technischen Hintergrund, sprich bin oder war Entwickler, bin zur Liferay gekommen als inzwischen Berater, Trainer, berate alles, was den Einsatz des Produktes, Performance-Tuning und so weiter angeht. Zur Firma gekommen im letzten Jahr, Anfang letzten Jahres, nachdem ich etwa 2 Jahre das Produkt selber, also Liferay Portal, eingesetzt habe und insofern ja quasi aus der Community in die Firma einen ganz angenehmen Weg gegangen bin, der mir zumindest persönlich sehr gefällt.
Sie haben es ja gerade schon erwähnt, das Produkt Liferay Portal. Was ist das genau?
Ja, ein Portal. Ich sage zum Portal immer gerne, es ist eine weiße Leinwand, sprich ein Portal-Server ist eine Webserver-Lösung, die zur Integration weiterer Komponenten dient. Das kann erstmal alles und gar nichts aussagen, daher die weiße Leinwand. Ich installiere es mir und habe erstmal eine leere Seite vor mir. Damit das mit Leben gefüllt wird, liefern wir gleichzeitig mit dieser weißen Leinwand, mit dem Portal-Server eine ganze Menge Anwendungen aus, die direkt eingesetzt werden können. Darunter befindet sich ein Content-Management-System, was mit Workflow integriert ist. Darunter befinden sich Dokument-Management, also eine Dokument-Bibliothek, die mit Versionierung arbeitet, quasi das, was man von einem Dokument-Management-System erwartet. Wir haben eine Menge Social-Networking-Fähigkeiten, also soziale Komponenten, die eben die Benutzer des Portals miteinander vernetzen. Und vor allem im Enterprise-Bereich sehr interessant sind Integrationen, die Domäne eines Portals letztlich, Integrationen mit zum Beispiel Firmenverzeichnis, mit LDAP, mit allem, was Sie an Benutzerverwaltungen in der Firma so vorfinden, Single-Sign-On-Systeme und weitere Drittsysteme im Prinzip. Ja, das sind so die Stichworte dazu.
Jetzt ist bei mir das Wort oder eher die Buchstabenkombination CMS hängen geblieben. Mhm. Da frage ich mich jetzt, schon wieder ein CMS? Also es gibt ja schon die allgemein bekannten Vertreter wie Typo3, Drupal, Joomla und weitere. Was macht Lifeway Portal anders als diese bekannten CMS-Systeme?
Oh, was ich am Anfang unterschlagen habe, Lifeway Portal ist eine Java-Lösung. Das heißt, als Programmiersprache, als Umgebung sind wir auf Java basierend, implementieren die beiden Standards, die JSA 168 und 286, also Portlet Spec 1 und 2. Das heißt, in dem Bereich sind wir standardisiert, laufen quasi in dem Umfeld, den man in Firmen durchaus gerne findet, also größere Applikationsserver, auch kleine. Als Portalanbieter, und ich komme gleich auf das Content Management wieder zurück, aber als Portalanbieter bieten wir wirklich nur das Portal an und keinen gesamten Stack, anders als unsere größeren Mitbewerber, die bei der Hardware anfangen und übers Betriebssystem, die Datenbank hinweggehen und dann auch das Portal haben. Das Content Management System wiederum, warum nehmen wir nicht Typo 3? Das eine ist also zum einen ist das die Sprachabhängigkeit, sprich wir haben kein Typo 3 eingebunden, weil das ist in PHP implementiert und das integriert sich nicht gut in die standardisierte Portlet Spec 1 oder 2 Welt. Sondern steht als eigenständiges CMS-Produkt eigentlich neben dem Portal. Die Frage wäre, warum machen wir eigentlich ein eigenes? Wir kommen einfach aus der Portalwelt. Die Portalwelt bedeutet, ich integriere viele verschiedene Komponenten in einer einzigen Oberfläche. Wenn wir aus der CMS-Welt kommen würden, dann hätten wir angefangen mit Inhalten, die zu verwalten sind und binden dann eben auch noch weitere externe Komponenten darin ein. Das heißt, die Herangehensweise ist erstmal eine ganz andere. Und aus der Sicht ist sozusagen das Content-Management-System eine der Komponenten, die wir mitliefern, zusammen mit vielen anderen Komponenten und die aber den Einstieg in Lifeway, den Aufbau einer Seite relativ einfach machen, weil man einfach sofort anfangen kann. Ich habe mein Portal und ich kann durchaus einfach nur Artikel veröffentlichen und es als Content-Management-System verwenden. Ich kann aber auch rund um andere Anwendungen, die ich integriere, noch Online-Hilfe unterbringen und dafür das Content-Management-System verwenden. Also der Ansatz vom Portal herzukommen ist in meinen Augen da doch sehr viel generischer.
Das wird dann wohl auch das, ich sag mal, Hauptverkaufsargument sein, dass ich eben halt ein CMS habe, aber auch weitere Applikationsmöglichkeiten. Das heißt, ich bin nicht wie bei Typo 3 jetzt nur auf CMS beschränkt.
Genau. Also wir nehmen gerne in Kauf, dass man Lifeway auch als CMS einsetzen kann, aber es ist eben nicht ein CMS, in das man auch andere Sachen integrieren kann, sondern es ist eine Integrationsplattform, die unter anderem auch CMS hat.
Wie kann ich Portal selber für mich anpassen? Gibt es spezielle APIs, die ich verändern kann oder eine bestimmte Oberfläche, wo ich Anpassungen vornehmen kann?
Jede Menge davon. Auf allen Ebenen. Das erste ist schon mal die Portlet-Spezifikation oder beide, nehmen wir einfach nur die neueste, 286. Dort gibt es eine standardisierte Oberfläche. Wenn ich mich an diese halte, dann habe ich Portlets, die auf allen Portalservern, auf allen Java-Portalservern laufen. Darüber hinaus bietet jeder Portalanbieter noch weitere Schnittstellen, die in das eigene System greifen, die zum Beispiel direkten Zugriff zur Benutzerverwaltung, zur Rechteverwaltung bieten, die einfach das Leben eines Portlet-Entwicklers einfacher machen. Und davon haben wir eine ganze Menge. Ganz Lifeway basiert auf einer API, die sowohl in der Java-Welt, also sprich lokal im Applikationsserver verfügbar ist, als auch über Web-Services von außen erreichbar ist, wenn sie dann entsprechend freigeschaltet ist, so dass wir also auch eine sehr, sehr, sehr umfangreiche Schnittstelle bereitstellen, mit der das gesamte Portal alle Inhalte sich fernsteuern lassen, sofern denn die Berechtigung dazu stimmt für den Zugriff. Wir kommen sofort direkt mit einem Plugins-SDK, das die Erstellung solcher Plugins sehr einfach macht und erscheinen da durchaus auch noch weitere Plugin-Typen, nicht nur Portlets, sondern auch Themes, also sprich das Erscheinungsbild einer Seite. Es gibt Erweiterungen für alle Implementationen, die Liferay selber vornimmt. Wem die also nicht passen, der kann unseren Standard ändern und eigene Implementationen überladen. Die einfache empfohlene Variante dafür nennt sich Hooks oder die etwas komplexere Variante nennt sich EXT oder EXT. Das sind ja so die Plugins, die direkt in die Implementation von Liferay eingreifen.
Wo liegt jetzt der Unterschied zwischen Hooks und EXT?
Im Prinzip ist das die, sagt man, Invasivität. Also ein Hook ist etwas, das kann ich hot deployen. Ich kann im laufenden Betrieb einen Hook zusätzlich installieren. Ich kann ihn wieder deinstallieren und er ist wieder spurlos weg. Mit EXT habe ich das nicht. Ich kann den nicht im laufenden Betrieb, ich kann das nicht im laufenden Betrieb installieren. Ich kann es auch nicht im laufenden Betrieb wieder deinstallieren, sondern muss dazu den Server neu starten. Dafür gewinne ich eine Menge Zugriff auf alle APIs, nicht nur APIs, auf jegliche Implementationen, die Liferay intern vornimmt. Das heißt, ich kann über diese Schnittstelle wirklich alles, ich sage immer dazu, ich kann mir in den Fuß schießen, weil ich durchaus auch Sachen ändern kann, die wir nie zum Überladen, zum Ändern vorgesehen haben. Und damit bin ich natürlich auf der gefährdeten Seite, wenn es dann ans nächste Update geht.
Liferay hat ja nicht nur die Funktion eines CMS, sondern auch eines DMS, also eines Document Management Systems. Mhm. Ich habe gestern gelesen, dass da eine Integration mit Microsoft Office eingebaut ist. Wie sieht diese Integration aus? Also ich nehme mal an, es wird jetzt nicht nur Speichern und Verteilen von Microsoft Office Dokumenten sein.
Wir haben, also unsere Document Library hat mehrere Schnittstellen, die eine solche Integration recht einfach machen. Zum einen kann ich auf die Dokumente, die dort gespeichert sind, natürlich, wir sind ja im Portal, über die Web-Oberfläche zugreifen. Das ist aber meistens sperrig, vor allem, wenn ich eine ganze Menge Daten hochladen möchte. Deswegen gibt es zum einen die Möglichkeit, über WebDAV einfach ein Netzlaufwerk zu mounten und das als normales Netzwerk-Share tatsächlich zu verwenden und dort meine Dokumente hin und her zu kopieren. Das ist dann etwas, was direkt auf Liferay, auf den Server geht, im Windows Explorer problemlos einbindbar ist. Ich kann dort Dateien öffnen, speichern, verschieben, hinkopieren und so weiter. Außerdem haben wir einen Connector, der nach außen hin SharePoint-Protokolle spricht. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, Liferay als Portal gegenüber Microsoft Office-Produkten so erscheinen zu lassen, als würden diese Office-Produkte mit SharePoint sprechen. Das heißt, Dokumente öffnen, bearbeiten, speichern, über genau diese Protokolle, die Microsoft irgendwann, ich meine, es war aufgrund von EU-Bestimmungen offenlegen musste. Das haben wir gerne angenommen und diese dann auch implementiert.
Funktioniert dieses Feature jetzt nur mit Microsoft Office-Produkten oder auch mit anderen Office-Alternativen, wie jetzt zum Beispiel LibreOffice oder OpenOffice?
Ich bin mir nicht ganz sicher, wie weit diese Produkte wiederum die SharePoint-Protokolle implementieren. Deswegen muss ich da leider passen.
Also das heißt, das Office-System müsste auf jeden Fall irgendwie SharePoint sprechen.
Wenn man den SharePoint-Connector haben möchte, ja. Wenn man über WebDAV geht, das ist eben einfach Netzwerk-Share, Filesystem-Basis, das ist transparent für die Office-Anwendung. Da kann ich eine Datei öffnen und bearbeiten. Das geht auf jeden Fall.
Und das funktioniert dann auch unter jedem Betriebssystem?
Ja, ich selber arbeite unter Linux.
Ihr habt ja jetzt auch eine Enterprise Edition seit 2 Jahren, wenn ich mich richtig erinnere.
Circa 2 Jahre, ja.
Genau. Wo liegen die Unterschiede zwischen der Community Edition, die ihr seit Anfang an anbietet, und der jetzigen Enterprise Edition?
Grundsätzlich sind beide gleich, kann man nicht sagen, sehr ähnlich. Die Community Edition ist das Produkt, was wir eben seit Jahren anbieten, für das unsere Kunden, die wir auch damals schon hatten, aber Support wollten. Und zwar Support wollten, der deutlich über das hinausgeht, was man mit der Community Edition machen kann. Das heißt Patches jederzeit auf die Version, die beim Kunden läuft. Und das Ganze ist mit steigender Kundenzahl irgendwann sehr unhandlich geworden. Das weiß ich noch aus Erzählungen. Damals war ich noch nicht in der Firma, habe aber durchaus die Entscheidung für die Einführung einer Enterprise Edition damals schon in der Community mitbekommen. Der Wert, den die Enterprise Edition zusätzlich hat, sie erscheint kurz nach der Community Edition, hat alle Features der Community Edition und sehr wenige Plugins noch extra. Das heißt, wir integrieren mit noch ein paar mehr Systemen in der Enterprise Edition, aber grundsätzlich kann man sagen, die Features sind die gleichen. Jetzt habe ich den Satz anders angefangen. Der Wert, den die Enterprise Edition gegenüber der Community Edition hat, ist, dass wir diese für 5 Jahre supporten. Das heißt, man bekommt Bugfixes, Updates, Minor Updates für 5 Jahre nach Start dieser Version oder nach Veröffentlichung der Version. In der Community Edition gilt das nicht. Das heißt, wir supporten dort immer die aktuellste Version und auch die mit Community Support, also ohne Service Level. In der Enterprise Edition haben wir ein Service Level, haben wir zwei verschiedene Reaktionszeiten oder Betriebszeiten. Das sind also in der jeweiligen Region der Welt 8 Stunden, 5 Tage oder 24/7 Support mit definierten Antwortzeiten. Das heißt, innerhalb einer bestimmten Zeit kümmert sich jemand von Liferay um das Problem. Innerhalb einer bestimmten Zeit ist es gefixt oder soll es gefixt sein. Es gibt dort definierte Service Level. Die gibt es in der Community Edition nicht. Was die Updates angeht, dadurch, dass Enterprise Edition eben über 5 Jahre unterstützt ist, habe ich als Kunde die Freiheit, irgendwann im Laufe der nächsten 5 Jahre das nächste Update zu planen. Und zwar als Kunde dann, wann es mir passt, und nicht in dem Moment, in dem Liferay eine neue Version rausbringt, gegebenenfalls Major Update, auf das ich dann wiederum gegebenenfalls portieren müsste. Allerdings, was wir immer machen mit allem unserem Code, unser gesamter aktuellster Code lebt immer im öffentlichen Trunk. Das heißt, alle Fehler, die wir beheben, landen im Trunk, werden von dort aus zurückportiert auf die Enterprise Edition. Oder demnächst kommt eine neue, kommt ein quasi Service Pack oder eine neue Version der Community Edition raus. Zurzeit werden die Fehler davon zurückportiert aus Trunk auf den Community Edition Branch. Das heißt, alle Bugfixes machen wir grundsätzlich in Trunk, sind öffentlich, dort allerdings gemischt mit neuen Features.
Welche Rolle spielt für euch die Community? Gibt es da eine besondere Beziehung zwischen Liferay und der Community?
Sicher. Und zwar als Portalanbieter haben wir erstmal eine Software, die soziale Komponenten beinhaltet, Messageboard und so weiter. Wir leisten all unseren Support über Community, über öffentliche Foren, also allen Community-Support über die öffentlichen Foren. Haben, ich würde sagen, durchaus ein gutes Verhältnis zur Community, seit einigen Monaten explizit einen Community-Manager, der das zu seiner persönlichen Aufgabe macht, die Kommunikation mit der Community voranzutreiben. Alle Übersetzungen, die Liferay hat, kommen aus der Community. Eingeschränkt alle, weil ein Teil kommt aus Google Translate oder Babelfish, ich weiß nicht wo, ist dann automatisch übersetzt, meistens schlecht. Und das ist dann genau der Punkt, wo man aus der Community mit Liferay gut in Berührung kommen kann. So hat es für mich angefangen. Ich fand die deutsche Babelfisch-Übersetzung oder teilweise Babelfisch-Übersetzung, die Liferay vor zweieinhalb Jahren hatte, nicht nur gewöhnungsbedürftig, sondern irgendwie durchaus verbesserungspflichtig, und habe mich ein paar Tage rangesetzt und eine doch relativ große Menge an deutschen Texten übersetzt. Und ja, so hat es für mich damals die Liferay Community angefangen. Ich habe guten Support in den Foren gekriegt, was Installation anging. Ich habe dann irgendwann quasi dafür bezahlt, indem ich die deutsche Übersetzung zurückgegeben habe. Es ist nicht die deutsche Übersetzung. Die meiste Arbeit an der deutschen Übersetzung macht jemand anders, nämlich Tobias Kaiser. Aber für mich hat eben sozusagen war das der Beginn der Geschichte mit Liferay. Also insofern Community-Einbindung immer gerne.
Community und Entwicklung, wie sieht's da aus? Hat die Community Möglichkeiten, Patches einzureichen für bestehende Versionen, wie es zum Beispiel beim Linux-Kernel auch gehandhabt wird? Oder liegt die Entwicklung ganz allein in den Händen von Liferay?
Zweimal ja. Die Entwicklung liegt überwiegend, also sehr überwiegend in den Händen von Liferay. Das heißt aber nicht, dass wir keine Patches annehmen. Das kann allerdings bedeuten, dass wir einen Patch annehmen, das, was am Ende aber gepatcht wird, ganz anders aussieht als der Patch, der mal eingereicht wurde. Das liegt daran, dass all unser Code einem ziemlich rigiden Standard folgt, der von allen Entwicklern unbedingt einzuhalten ist. Ansonsten werden Sachen also durchaus auch wieder zurückgerollt. Also wir haben eine sehr rigide Kontrolle, was den Coding-Standard angeht, und von daher kann es gut sein, dass ein Patch am Ende ganz anders aussieht. Wir nehmen die aber immer gerne an. Insbesondere, weil ein Patch ja meistens auch doch sehr deutlich darauf hinweist, wo denn ein Problem gerade liegt.
Liferay Social Office, was ist das?
Es ist ein Produkt, das, ich sag dazu mal zufällig, auf etwas basiert, was ein vollwertiges Portal ist. Aber es nimmt dieses Portal. Ein Portal ist ja erstmal alles das, was man daraus machen möchte, die berühmte weiße Leinwand. Und Social Office konfiguriert Liferay erstmal vor. Das heißt, ich habe auf Anhieb eine Seite zum ja, Miteinanderarbeiten im Büro. Ich kann dort eigene Bereiche, Abteilungen on the fly generieren. Das heißt, ich kann einfach sagen, ich habe jetzt hier ein neues Projekt, in dem möchte ich gerne mit verschiedenen Leuten zusammenarbeiten. Ich erstelle ein neues Projekt, eine neue Community und lade Kollegen oder andere Benutzer des Systems ein, daran mitzuwirken und habe einen abgetrennten Bereich, der ein eigenes Wiki hat, ein eigenes Forum hat, sozusagen Standardinhalte einfach für jedes Projekt hat, indem ich die Zugriffe über ein Verzeichnis auf alle Benutzer habe, indem ich sozusagen alle meine Benutzer, die ich habe, konzentrieren kann und denen ich eine gemeinsame Plattform geben kann, jetzt an verschiedenen Projekten oder in verschiedenen Abteilungen zu arbeiten. Unter der Haube steckt dahinter Liferay Portal, was aber so administriert wird oder auch so eingeschränkt wurde, dass eigentlich tatsächlich nur noch das Produkt Social Office übrig bleibt. Das heißt, wir haben es dann nicht mehr mit einem generischen Portal zu tun, sondern eben direkt mit einer Lösung, die ich installieren kann und mit der ich zusammenarbeiten kann und Dokumente verwalten kann, an Themen zusammenarbeiten kann im Wiki und so weiter.
Also eine abgespeckte Version.
Ja, einerseits abgespeckt, weil ich kann sie nicht mehr ganz beliebig erweitern und andererseits aber auch erweitert, weil ich kann halt direkt nach Installation sofort loslegen und arbeiten. Während, wenn ich mir Liferay Portal installiere, dann fange ich erstmal an zu konfigurieren. Was habe ich denn? Woher bekomme ich meine Benutzer? Wie arbeiten die zusammen? Wie sehen die Seiten aus und so weiter? Und das ist wiederum der Teil, den bringt Social Office von sich aus einfach mit. Also es ist einfach ein Produkt, was ich installiere, um gemeinsam kollaborativ in zum Beispiel im Büro zu arbeiten.
Gut, wir sind ja hier auf dem Enterprise Open Source Day und wen überrascht es? Liferay Portal ist auch ein Open Source Produkt. Mhm. Warum? Warum habt ihr euch für diesen Schritt entschieden? Was erhofft ihr euch davon?
Das ist auch wieder eine Frage. Die Entscheidung dafür ist deutlich vor meiner Zeit passiert. Also das Projekt, als es gegründet wurde, wurde eben nicht von einer Firma gegründet, sondern von einer Einzelperson, damals bei SourceForge gehostet. Und das Projekt wurde eben lange, oder das Produkt wurde lange weiter verwendet, weiter erweitert von dann einigen Kunden, die sich ergeben haben, wurde sozusagen in der Beratung verwendet. Ich meine, dass es 2004 war, dass sich die Firma darum gegründet hat oder eine Firma darum gegründet hat, die auf Liferay basierende Dienstleistungen angeboten hat. Zu dem Zeitpunkt war das Projekt selber oder das Produkt selber aber längst Open Source. Das war es schon immer von der ersten Minute an, weil einfach zu Beginn niemand irgendein geschäftliches Interesse hatte, jetzt diesen Source Code geschlossen zu halten. Ich selber bekomme jetzt nur noch die Nachwirkungen dessen zu spüren. Wir haben das Open Source Projekt und wir gewinnen daraus und wir haben darin eine Menge Benutzer. Es sind jetzt insgesamt über die Jahre über 3 Millionen Downloads, die wir für die Plattform haben, was also erstmal für sich spricht, dass das doch irgendwie ein relativ reifes Projekt ist. Diese 3 Millionen hätten wir mit Sicherheit nicht gehabt, wenn wir Closed Source geblieben wären. Und wir haben halt die ganze Zeit gesehen, dass sich ein Beratungsmodell, ein Consulting- oder Supportmodell daneben durchaus aufbauen lässt. Und letztlich die Entscheidung, jetzt eine Enterprise Edition dann daraus auch noch abzuleiten, ist geschehen, weil wir sehr viele Kunden hatten, die gesagt haben, wir würden euch ja wirklich gerne einsetzen, aber wir können nur Produkte einsetzen, die direkt vom Hersteller supported werden. Ich fasse das immer flapsig zusammen, wir brauchen jemanden, der schuld ist, wenn was passiert. Sind wir gerne, wenn was passiert. Wir wissen alles, was drinsteckt. Wir haben Support-Leute, auf die ich persönlich gar nichts kommen lasse, von denen ich extrem begeistert bin. Die haben wir überall auf der Welt. Also die sind dann auch tatsächlich in der Lage, genau dann Support zu machen, wenn es bei ihnen hell ist. Sind durchaus auch motiviert, tagsüber zu arbeiten. Niemand muss einen 24-Stunden-Dienst schieben, nur damit wir 24 Stunden Support leisten können. Und das Ganze machen wir mit eigenen Leuten. Also es ist etwas, was daraus gewachsen ist.
Danke, Patrick. Dokumentenmanagement, ist das nicht dieses Versprechen von einem papierlosen Büro? War da nicht mal was? Nein, natürlich ist Dokumentenmanagement sehr viel mehr und kann tatsächlich nützlich sein. Ein weiterer Teil der Anwendungslandschaft in Unternehmen sind Business Intelligence Systems. Wir sprachen darüber mit Samia Mimu.
Ich habe einen neuen Gast hier, und zwar Samia Mimu, seines Zeichens Senior Consultant der Ancoot IT-Beratung aus Nürnberg. Hallo, herzlich willkommen bei Radio Tux.
Guten Tag, hallo.
Ja, Sie hatten an einem Fallbeispiel eines Kunden von Ihnen, einem Finanzdienstleister, gesprochen über das Für und Wider von Open Source Business Intelligence System. Business Intelligence im Moment auch so ein Buzzword, so ein Schlagwort, was teilweise sehr, sehr schwammig verwendet wird, zugleich aber einen Bereich höchster Aktualität kennzeichnet. Mal für unsere Hörer, die jetzt mit dem Begriff Business Intelligence bisher noch nicht in Berührung gekommen sind, was versteht man darunter, was verstehen Sie unter Business Intelligence?
Ja, also der Begriff Business Intelligence ist natürlich ein sehr weit gefasster Begriff, wie Sie ja auch schon gesagt haben. Also im Grunde genommen geht es darum, aus Daten Informationen zu gewinnen, aus denen dann Entscheidungen getroffen werden. Also bekannt ist das, sind das klassische Berichte, ja, fürs Management oder auch für andere Abteilungen. Ja, und in der neueren Definition gehört da noch viel mehr dazu. Ja, also nicht nur Berichte, sondern auch sogenannte Dashboards, wo verschiedene Charts und Grafiken kombiniert werden.
Jetzt ist es ja gerade im Finanzdienstleistungsbereich so, ich komme selbst aus dem Bereich, Entscheidungsgrundlagen beruhen ja oftmals auf Annahmen, Wahrscheinlichkeitsberechnungen, die ja in der Vergangenheit gerade, wenn ich jetzt denke an das Thema Gewinnerwartung bei Lebensversicherern, mehrfach zum Teil sehr stark revidiert werden mussten. Andererseits aber auch auf teilweise sehr komplexen und sehr spezifischen Zusammenhängen wie Zinsentwicklung, Geldmarktpolitik, politische Ereignisse, auch sehr dynamische Märkte. Wie kann denn ein doch standardisiertes Produkt, proprietär oder auch quelloffen, diesem Umstand gerecht werden? Geht das überhaupt nur durch Offenlegung des Quellcodes oder wie schätzen Sie das ein?
Ja, das ist so, dass sich diese Problematik in verschiedene Bereiche eingliedert. Ja, also die ganze Sache komplexe Berechnungen, Zukunftsprognosen, Querabhängigkeiten, das ist dann wieder der sogenannte Data Mining Bereich. Das heißt, das ist dann wieder ein Teilbereich der Business Intelligence. Und daneben gibt es dann wirklich das sogenannte Standard Reporting, das reine Berichtwesen, wo es nur darum geht, wirklich die existierenden Daten auszuwerten, zu aggregieren, für den Anwender übersichtliche Art darzustellen. Ja. Die Open Source BI-Hersteller sind insofern für diese Thematiken ganz gut geeignet, da sie sich immer auf einzelne Bereiche spezialisiert haben. Ja, so gibt es ja für den Data Mining Bereich verschiedene Hersteller, die sich dann nur darauf spezialisieren und dann für den Reporting Bereich dann auch Hersteller, die sich dafür spezialisieren und dann natürlich auch Hersteller, die dann unterschiedliche Lösungen dann auch kombinierbar machen durch offene Schnittstellen. Und das sind unter anderem Stärken von Open Source Herstellern und Tools.
Das haben wir vorhin aus Ihrem Vortrag auch gesehen, dass ja in einigen Bereichen der Einsatz von Open Source in Unternehmen schon fast zum Standard gehört. Aber im Bereich der Business Intelligence sind wir da irgendwo bei 6-7%, also noch sehr viel Potenzial nach oben. Ich habe im Vorfeld auch mal versucht, so ein bisschen zu recherchieren, wie das Ganze da ausschaut. Und es gab da wohl mal eine Befragung, eine Recherche von Analysten des IT-Dienstleisters iLog zu dem Thema. Gerade aus der Finanzbranche gaben damals 48% an, die IT sei generell nicht flexibel genug, um die Geschäftsanforderungen angemessen abzubilden. Weitere 38% der User fühlten sich durch die Langsamkeit der Systeme in ihrem Arbeitsalltag behindert. Ebenfalls 38% erklärten sogar, sie müssten die Geschäftsprozesse der IT anpassen und nicht umgekehrt. Wie werden denn gerade Open Source BI-Systeme diesem Spagat zwischen Komplexität der Anwendung und Benutzerfreundlichkeit bzw. auch Geschwindigkeit gerechter als die bekannten proprietären Anwendungen, die es ja schon gibt?
Ja, wie ich es eingangs schon gesagt habe, zum einen natürlich dadurch, dass sich Open-Source-Anbieter viel leichter auf gewisse Themenbereiche spezialisieren können. Ja, verschiedene Open-Source-Anbieter decken oder bieten eine sehr gute Lösung für einzelne Kernbereiche ab und können es schaffen, in den Bereichen genauso gut wie proprietäre Anbieter zu werden oder manchmal dann auch im Funktionsumfang diese zu übertreffen.
Ein anderes Thema, gerade bei Finanzdienstleistern haben wir ja oftmals noch die Situation, ich kenne es aus meiner eigenen Historie, dass wir zum größten Teil noch irgendwelche Mainframe-Technologien aus der Vergangenheit finden. Trotz des ständig zunehmenden MIPS-Verbrauchs ist das noch sehr, sehr weit verbreitet. Ein anderer Grund liegt darin, dass die IT-Verantwortlichen bei so einer Technologie wie dem Mainframe um Kinderkrankheiten wie unausgegorene Softwarefehler ja nicht mehr kümmern müssen, und IBM bietet ja auch mit Cognos 8 die Möglichkeit, Business Intelligence Transaktionen direkt auf dem Mainframe zu analysieren. Ich habe irgendwo gelesen, 2009 nutzt als erste Plattform WebFocus diese IBM Mainframe Spezialprozessoren optimal aus. Wie weit ist denn diese Migration von Open Source BI auf dem Mainframe fortgeschritten, beziehungsweise wie sehen Sie denn da die zukünftige Entwicklung? Der Mainframe kommt ja jetzt wieder auch durch die Implementierung von Linux.
Also da ist der Vorteil der Open Source Anbieter der, dass sie sich natürlich durch die offenen Standards natürlich die Möglichkeit offen halten, sehr flexibel einsetzbar zu sein und das Ganze natürlich dann auch auf Hardware bezogen. Ja. Also es ist so, dass bei den proprietären Herstellern natürlich dann immer Vorgaben gemacht werden oder sehr oft Vorgaben gemacht werden müssen, welche Hardware-Systeme zum Einsatz kommen müssen, welche technischen Voraussetzungen existieren müssen für die Software. Und da ist es so, dass die Open-Source-Software bzw. die Open-Source-Hersteller natürlich auch Möglichkeiten finden müssen, in den Markt vorzudringen, der natürlich schon sehr stark abgedeckt ist durch die proprietären Anbieter. Ja. Und eine Möglichkeit ist natürlich, dass man sich gerade der Hardware-Systeme sehr offen hält. Ja, also wenn man sieht, okay, viele Open-Source-Anbieter wie zum Beispiel Jaspersoft, da läuft der komplette BI-Server als Web-Applikation. Das heißt, da sind die Beschränkungen eigentlich nur noch die Java Virtual Machine. Das heißt, überall, wo Sie eine Java Virtual Machine lauffähig bekommen, da können Sie auch das System einsetzen. Ja, und das ist ein Ansatz, der es sehr interessant macht für die Interessenten beziehungsweise dann für die Kunden, ja, die Software sehr flexibel einsetzen zu können und gerade in den Abhängigkeiten und im Zusammenspiel in einer IT-Infrastruktur nicht in ein Korsett geschnürt zu sein.
Eines der Hauptargumente für den Einsatz von Open Source BI-Systemen ist ja die Einsparung von Lizenzkosten. Ich schlussfolgere daraus mal, dass das ja gerade dann für kleinere und mittlere Unternehmen sehr interessant ist. Und ein weiteres Schlagwort war ja vor einigen Jahren das Thema SOA, Software Oriented Application. Und jetzt ist es ja gerade bei SOA so, dass im Hinblick auf BI unterschiedliche die Anforderungsprofile kaum sein könnten. Während die serviceorientierten Architekturen ja auf Flexibilität und Agilität abzielen, sollen ja die Business Intelligence Systeme Management-Informationen aus einem ja zum Teil Meer von Daten möglichst zeitnah zur Verfügung stellen. Und trotz dieses scheinbaren Widerspruchs behaupten zahlreiche Hersteller, dass sich die beiden Ansätze SOA auf der einen Seite und BI ergänzen oder sogar bedingen. Wie schätzen Sie das Ihrer Erfahrung nach ein? Ist das mehr so eine Art friedliche Koexistenz, Wunschdenken oder ist das die Zukunft gerade für KMU-Unternehmen?
Also ich sehe das so, dass es sich nicht unbedingt ausschließen muss. Also wir haben es in ganz vielen Projekten, wo es nicht so war, dass man sich jetzt entscheiden musste für eine SOA, also für eine serviceorientierte Architektur oder nicht, sondern dass man aufgrund der Flexibilität, die einem die Open Source Tools bieten, das Ganze so gestalten konnte, wie es sinnvoll war. Das heißt, da wo es mehr Sinn machte, konnte man es einsetzen. Und da, wo es weniger Sinn machte oder wo es aufwendig war oder zu Problemen geführt hat oder nicht notwendig war, da hat man es weggelassen. Ja, in dem Beispiel, in dem Vortrag hatten wir es dann auch, ja, da wurden die Daten dann konventionell über JDBC-Treiber, ja, das ist eine Schnittstelle zu den Datenbanken, ausgelesen, weil das eine sehr effiziente und performante Möglichkeit ist, die Daten direkt anzubinden. Ja, und wenn es dann nachher darum ging, Auswertungen in einem Portal zur Verfügung zu stellen, dann konnte man das sehr bequem dann über Web-Services machen, weil da die Vorteile dann auf der Hand Lagen, diese Systeme voneinander zu trennen und das Ganze mit einem richtigen Sicherheitskonzept dann über Web-Services dann abzubilden. Ja? Also es muss nicht immer sich widersprechen oder in Konfrontation zueinander stehen, sondern es kann sich auch optimal ergänzen.
Abschließende Frage, Stichwort Flexibilität. Wir haben ja gesehen, es gibt eine ganze Reihe von Anbietern von Open-Source-BI-Systemen, die alle irgendwo ihre Stärken haben. Wenn ich mich heute als Kunde für ein BI-System entscheiden sollte, woran kann ich es festmachen? Worauf sollte ich im Vorfeld besonderen Wert legen, besonderes Augenmerk legen, dass ich nicht nachher diese Entscheidung unter Umständen durch einen erheblichen Mehraufwand an Anpassung, Wartung und Beratungsleistungen, den ich auf der einen Seite durch Lizenzkosteneinsparung eingespart habe, wieder verliere?
Ich denke, zum einen ist natürlich ganz wichtig, dass die eigene Infrastruktur also genau beleuchtet werden muss. Ja? Also man muss genau wissen, okay, welche Datenquellen sollen angebunden werden. Ja, wie ist die Infrastruktur beschaffen? Was sind die Anforderungen, was das Zusammenführen oder Anbinden von Datenquellen angeht? Ja, und das andere ist natürlich auch, wie will ich Auswertungen publizieren, verfügbar machen für meine Mitarbeiter, für meine Kunden, was auch immer. Ja, es nützt mir nichts, wenn ein BI-Tool die schönsten Reports erstellt, wenn die Mitarbeiter im Unternehmen die nachher in ein ZIP-File packen müssen und dann per Mail an die jeweiligen Kunden verschicken müssen. Ja, also da müssen die Anforderungen dann auch ganz klar definiert werden, wie das System nachher angewendet werden soll. Ja. Und das ist dann zum einen dann wirklich die Architekturseite und nachher zum anderen dann wirklich die Usability, Anwendersicht. Ja, das haben wir jetzt gesehen. Früher waren eher so die Infrastruktur- und Architekturthemen im Vordergrund bei den proprietären Anbietern und jetzt mit den Web 2.0 Anforderungen. Jetzt haben wir es immer öfter, dass Unternehmen dann auch eigene Unternehmensportale haben, die sie auch nach draußen hängen. Da entstehen ganz neue Anforderungen an Auswertungen, ja, dass diese auch im Web publiziert werden sollen zum Beispiel, ja, oder automatisch über andere Distributionskanäle wie E-Mail, ja, oder auch über Webservice zur Verfügung gestellt werden sollen. Ja, und hier muss man ein bisschen schauen, was sind zum einen dann meine Anforderungen in der Infrastruktur, zum anderen, was sind die Anforderungen nachher wirklich dann in der Präsentationsschicht, in der Präsentation der Auswertungen und dann ganz wichtig natürlich auch, wo soll es hinführen? Ja, was plant man vielleicht in 5 Jahren? Denn solche BI-Systeme sind oft nicht leicht auszutauschen, ja, dadurch, dass sie natürlich sehr tief in die Infrastruktur eingreifen.
Das heißt also, im Zusammenschluss vorher die Ist-Situation und die Anforderungen gründlich analysieren und dann entsprechend die Entscheidung für das richtige Produkt treffen.
Nützlich in mehr als einem Sinne ist Open Source Software ja sowieso. Hier geht es nun weiter mit Professor Dr. Dirk Riehle, auch bekannt als Professor Open Source.
Zurück von einem ausgezeichneten Mittagessen und wie der Volksmund so schön sagt, voller Bauch studiert nicht gern, ausgenommen beim Open-Source-Professor, der ist jetzt hier bei mir zu Gast. Ich darf begrüßen von der Friedrich-Alexander-Universität aus Erlangen, Herrn Professor Dr. Dirk Riehle. Herzlich willkommen bei Radio Tux.
Herzlichen Dank.
Herr Professor Riehle, Sie hatten einen Vortrag heute Morgen mit dem schönen Titel The Single Vendor Commercial Open Source Business Model. Was dürfen wir uns darunter genau vorstellen?
Ich habe in meinem Vortrag versucht darzustellen, warum Open Source wirtschaftlich nachhaltig ist. Also warum es entstanden ist und warum es hier ist und warum es noch weiter geben wird. Da gibt es 3 grundlegende Geschäftsmodelle. Eines davon ist Single Vendor Open Source, wie Firmen wie MySQL oder Jaspersoft oder SugarCRM gutes Geld verdienen können, obwohl oder wegen dessen, dass sie eine Open-Source-Software anbieten. Und im Vortrag ging es dann um die Praktiken, Erfolgsmethoden. Was bringt es für Kunden und wie verdient die Firma?
Jetzt haben Sie gerade eben schon ein paar genannt, die ja im Open-Source-Bereich äußerst erfolgreich sind, nur um mal SugarCRM und Jaspersoft zu nennen. Wenn ich mal auf diesen Gartner-Report von 2012, den Sie auch angesprochen haben, in Ihrem Vortrag zurückkommen darf, dann gehen ja 50% des Rückflusses aus Open-Source-Projekten von Projekten aus, die unter quasi Alleinherrschaft, gar einem Patronat stehen. Auf der anderen Seite passt das ja jetzt nicht unbedingt so zusammen. Also wenn man sich so Open-Source-Projekte sich anschaut, die ganze Open-Source-Kultur, der Community-Gedanke und auf der anderen Seite ein Patronat einer Einzelperson oder ein einzelnes Unternehmen, wie verträgt sich denn dieser Gegensatz?
Also danke, dass Sie noch darauf hinweisen. Ich habe eben in Ihrer ersten Frage keine klare Definition von dem gegeben, was ich als Single-Vendor Open Source bezeichne. Sie haben es gerade angeführt, es ist Software, die einem Hersteller einer Firma gehört, eben SugarCRM Jaspersoft, deswegen Single-Vendor Open Source, und die auch die Rechte daran nicht abgibt, gleichwohl aber die Software als Open Source Software und einer Open Source Lizenz zur Verfügung stellt. Demgegenüber gibt es eben Community Open Source Software, wo es nicht den einen Eigentümer gibt, sondern eine Gemeinschaft von Teilhabenden. Das ist der originale Gedanke hinter dem Linux-Kernel, der Linux-Plattform und vielen anderen gemeinschaftlich entwickelten Open Source Projekten. Und das muss man klar unterscheiden. Community Open Source aus von Freiwilligen initial getrieben, dann hat man festgestellt, kommerziell wichtig, kommerziell relevant, also hat es die Foundations gegeben, die Apache Software Foundation, die Eclipse Foundation, die gegründet wurden, um das Ganze zu unterstützen. Trotz dann den Foundations als Vertreter dieser Software ist es gemeinschaftliche Software. Und man muss dann einfach ehrlich sagen, MySQL, Jasper und Sugar und wie sie alle heißen, haben ganz klar das Ziel, als Firma profitabel zu sein. Und Open Source ist eine Strategie, an den Markt zu gehen, auch besser und schneller zu verkaufen, auch ein besseres Produkt zu liefern, indem man besser von Kunden lernt. Und wenn Sie jetzt sagen, ja, es ist kein Gemeinschaftseigentum, dann haben Sie recht. Und das ist auch ein Widerspruch zum traditionellen Open Source. Es ist aber so beabsichtigt. Und man muss sich klar machen, dass solange die Motivationen offen sind, solange nicht mit verdeckten oder mit falschen Karten gespielt wird, ist es die Entscheidung eines jeden Nutzers zu sagen, ich akzeptiere diese Software MySQL zum Beispiel, obwohl ich weiß, dass die Firma MySQL den Daumen auf der Software hat, einfach weil ich sie unter der Open Source Lizenz nutzen kann und zahle mit meiner Aufmerksamkeit, dass ich auf den MySQL Foren ein bisschen mithelfe und bekomme eben eine gute Software dafür. Und dass dann die Firma MySQL vielleicht irgendwann mal der Firma Sun 1 Milliarde US-Dollar wert war, das freut die MySQL Shareholder, hat aber die Open Source Nutzer, den Open Source Nutzern nicht geschadet.
Ja, solange es ja nicht schadet, denke ich mal, stellt es ja auch kein Problem dar. Das heißt, auf einen einfachen Nenner gebracht, dieses Single-Vendor-Commercial-Open-Source-Business-Modell heißt ja, die Community hilft einem Unternehmen, schneller und besser sich am Markt zu positionieren. Mhm. Aber auf der anderen Seite profitieren jedoch wiederum nur, in der Regel zumindest, zahlende Kunden vom gesamten Leistungsumfang des Endprodukts.
Was heißt denn profitieren? Die Aussage ist, es ist ein Handel, es hat mehrere Handelspartner, es hat die nicht zahlenden Nutzer, die einfach gute Software umsonst unter einer Open-Source-Lizenz bekommen. Dahinter stecken ja Softwareentwickler, die einen Lebensunterhalt verdienen wollen, die diese Software erstmal entwickelt haben. Die kostenlosen Nutzer tragen nicht zum Lebensunterhalt dieser Softwareentwickler oder gar der Firma bei, bekommen aber eine gute Software. Sie zahlen in Anführungszeichen mit Aufmerksamkeit, mit sich gegenseitig helfen, also nicht etwa mit Geld, sondern mit Verhalten, das für die Firma dann nützlich ist. Zum Beispiel eben ein Marketing, Word of Mouth, dass in Foren die Software noch einmal besser dokumentiert wird. Heute ist es so, dass viel eher eine Suchmaschine angeworfen wird, um ein Problem zu beheben, als dass die Support-Hotline angerufen wird, nicht? Und so zum Beispiel unterstützt eine Community eine Single-Vendor-Open-Source-Firma, indem etwa die Support-Kosten sinken durch von der Community verwaltete Dokumentation. Die eigentlichen Vorteile für die Firma kommen allerdings an anderer Ecke rein, zum Beispiel im Vertriebsprozess, dass jemand, der innerhalb einer Firma eine Software unter einer Open-Source-Lizenz kostenlos nutzt, ist etwas, was sich diese Firma im normalen Vertriebsprozess zunutze machen kann. Indem sie zum Beispiel, kommt es dann einmal zu einer Verkaufssituation mit der Firma, wo die Software kostenlos eingesetzt wird, auf diese Champion in der potenziellen Kundenfirma schon zurückgreift. Und das ist etwa dann im Vergleich mit einem Wettbewerber, der überhaupt keinen Fuß in der Tür hat, der nicht bekannt ist hinsichtlich der Qualität der Software, natürlich ein Vorteil, weil jemand, eine Single-Vendor-Open-Source-Firma, die schon einen Champion im Haus hat, beim potenziellen Kunden, der sagen kann, das sind die Stärken, das sind die Schwächen, wir kennen die Software. Diese Firma hat im Vertrieb einen Vorteil gegenüber einer traditionellen Closed-Source-Firma, die überhaupt nicht bekannt ist.
Das ist natürlich die eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite, wir haben es gesehen bei OpenOffice zum Teil, wir haben es auch bei MySQL zum Teil gesehen, wenn beispielsweise ein neuer Eigentümer eine solche Company, eine solche Firma übernimmt und eine neue Geschäftspolitik Einzug hält, laufen wir dann nicht irgendwo Gefahr bei solchen Vorfällen, ich sage jetzt nur mal Stichwort Novell, auf lange Sicht die Unterstützung, letztendlich die freiwillige Unterstützung der Community für solche Softwareprojekte zu verlieren, weil sich die, ich sag mal, die humanen Bugtracker oder auch die Leute, die über die Foren halt für die Dokumentation zum Teil sorgen oder sie zumindest mal verbessern, sich auf Dauer immer stärker ausgenutzt fühlen.
Ja, genau, wenn das passiert, dann stimmt der Deal in Anführungszeichen irgendwann nicht mehr. Und dann muss man ehrlich sagen, ist es genau der Vorteil von Open Source Software, dass man unter der Open Source Lizenz die Software nehmen kann und seine eigene dann Community Foundation zum Beispiel aufmacht. Man muss ganz klar sagen, bei OpenOffice war es einfach so schlimm, dass sich die LibreOffice-Abspaltung fast zwangsläufig ergeben hat, als dann mit schwergewichtiger Hand regiert wurde. Das war wahrscheinlich vielleicht nicht im Sinne von Oracle, aber auch bewusst in Kauf genommen. Und dann passiert genau das. Man nimmt die Freiheiten von Open Source in Anspruch. Und es wäre es sicherlich wünschenswert, wenn Oracle weiter auch in LibreOffice investieren würde. Aber da das zum Beispiel nicht funktioniert, gibt es jetzt halt die LibreOffice Foundation. Und wir freuen uns alle darauf, dass endlich die ganzen ausstehenden Patches integriert werden und wir ein besseres Ex-OpenOffice, jetzt LibreOffice zur Verfügung haben werden.
Im Fall von OpenOffice, denke ich, war das mit LibreOffice eher ein Glücksgriff. Sie haben es eben schon angesprochen, die ganzen Patches. Aber wenn ich jetzt mal zum Beispiel an Dinge denke wie Open Source Business Intelligence Applikationen oder auch Open Source ERP-Systeme, wenn es hier zu einem ähnlichen Fall käme wie mit Oracle, könnte das nicht dazu führen, dass die, sagen wir mal, steigende Akzeptanz, Open Source in diesen sensiblen Bereichen einzusetzen, dadurch wieder an Boden verlieren könnte?
Ich glaube, man muss hier nochmal differenzieren, wen denn welche Software interessiert. Also OpenOffice, LibreOffice ist ja ganz klar auch Consumer-Software für Endbenutzer am Wochenende, während fast alle diese Single-Vendor-Open-Source-Firmen Enterprise-Software herstellen. Wer hat denn schon zu Hause am Wochenende ein Customer-Relationship-Management-System am Laufen? Das heißt, die Kunden von Jaspersoft, also Business Intelligence, SugarCM, also Customer Relationship Management, sind ja Firmen. Und das heißt, diese Software wird auch in der Open Source Version primär von Firmen eingesetzt. Das ist also weniger der Goodwill von Leuten, die ihr privat ihre Zeit opfern und beitragen, sondern es ist die Zeit von Firmenangestellten, die sich überlegt haben, dass im Budget kein Platz war für eine Business Intelligence Lösung zum aktuellen Zeitpunkt, dass man deswegen auf eine kostenlose Open Source Version zurückgegriffen hat, dadurch mehr Zeit investierte. Das war zu einem bestimmten Zeitpunkt okay, später ist es vielleicht mal nicht mehr okay. Da habe ich persönlich nicht die Reaktion, dass man einen traditionellen Open Source Entwicklungsprozess institutionalisieren würde, wo alle von überall von der Welt beitragen. Das ist einfach ein anderer Markt. Und ich glaube, was ich eingangs sagte, gilt weiterhin, dass solange mit offenen Karten gespielt wird, sich jeder rational entscheiden kann und auch sich fair verhalten wird.
Sie haben eben den Terminus mit offenen Kartenspielen gebraucht. Nach Ihrer Erfahrung, nach Ihrer Einschätzung, welche Mechanismen sollten denn vorhanden sein, gegeben sein, wenn Community und Single Vendor zusammenkommen, damit auf lange Sicht davon ausgegangen werden kann, dass auch mit offenen Karten gespielt wird?
Das ist eine gute Frage. Die sollten wir auch in der Forschung vielleicht angehen. Ich glaube nicht, dass ich Ihnen jetzt schon eine abschließende Antwort geben kann. Es gibt ein paar erkennbare potenzielle Bruchstellen. Das ist insbesondere Praktiken um die Feature-Differenzierung, das sogenannte Open-Core-Modell, wo die Single-Vendor-Open-Source-Firmen um der Profitmaxime, deretwegen sie ja finanziert werden, deretwegen ja Risikokapitalgeber das Geld vorstrecken oder investieren, versuchen halt mehr zahlende Kunden zu gewinnen. Feature-Differenzierung heißt, man unterscheidet zwischen der bekannten Community Edition und dann der kommerziellen Enterprise, Professional, wie auch immer, Edition. Und das macht man eben, indem manche Features, manche Funktionalitäten nicht in die Community Edition übergehen. Und das kann natürlich zu Streit führen. Wenn jemand sagt, wir haben kein Geld für die kommerzielle Version, wir wollen und müssen die Open Source Version nutzen, brauchen aber dringend die Features, die uns vorenthalten werden, dann kann es natürlich zu Ärger führen. Das ist aber aus meiner Sicht eine Frage smarten Produktmanagements und auch ein bisschen des Marktes, in dem man spielt. Wenn jemand ein Business Reporting Tool einsetzt auf kleiner Ebene für Punktlösungen innerhalb seiner oder ihrer Organisationseinheit, dann geht vielleicht die Jaspersoft, die Open Source Version. Wenn dann aber das Ganze größer flächig für das Unternehmen eingesetzt werden muss, wenn die ganzen Features, die man vielleicht so nicht in der Open Source Version bekommt, gebraucht werden und man muss dann zahlen. Das ist halt die Frage, ist das okay für die Firma oder nicht? Und das können unterschiedliche Anforderungen sein. In manchem Kontext sind die Features, die vorenthalten werden, gar nicht relevant. Das beste Beispiel ist eigentlich MySQL, die ja auch im Consumer-Markt, wenn man so will, spielen, versus MySQL für den professionellen Einsatz. Ich habe noch nie Geld an MySQL gezahlt, betreibe aber natürlich MySQL unter einer Open-Source-Lizenz hinter meinem WordPress-Blog zum Beispiel. Ich habe gar nicht das Bedürfnis nach irgendwelchen Clustering-Mechanismen, die vielleicht im Enterprise-Umfeld wirklich benötigt werden, aber für mich nicht relevant sind. Und wenn man in der Lage ist, diese Feature-Differenzierung so vorzunehmen, dass man auch diese Kundenkreise, die kostenlosen Nutzer und die zahlenden Kunden gut trennen kann, dann kann das auch auf Dauer gut gehen.
Sie hatten eben ein Schlagwort angesprochen, Open Core. Auch so eine Geschichte, die oftmals völlig fehlinterpretiert wird. Vielleicht für die von unseren Hörern, die mit diesem Begriff jetzt nicht so bewandert sind. Das wird ja oftmals verwechselt mit dem, was Sie eben angesprochen haben, dieser Diversifikation zwischen einer Enterprise und einer Community-Version. Was ist unter Open Core im Gegensatz zu Open Source zu verstehen?
Ah, okay. Da müssen wir aufpassen, weil mein Verständnis ist so, Open Source Software definiert ist Software mit einer Open Source Lizenz. Open Core ist auch Software, von der halt der Kern, die grundlegende Funktionalität als Open Source Software zur Verfügung steht. Und dann es aber potenziell weitere Features gibt, die nur proprietär existieren und bereitgestellt werden. Jetzt habe ich Sie eben verstanden, und das meine ich mit Feature-Differenzierung. Manche Features sind in dem offenen Kern, dem Open Core, gleichzusetzen mit der Community Edition verfügbar. Und die Enterprise Edition bietet das und noch etwas mehr. Habe ich Sie eben recht verstanden, dass Sie sagen, dass das meint nicht das Open Core Modell?
Ja, so wie ich es jetzt zum Beispiel verstanden habe, geht es ja darum, dass ich zum Beispiel bei diesem Open Core Modell nicht direkt den Einblick habe in den Quellcode. Das heißt, ich könnte mir jetzt zum Beispiel aus der Open Source-Version aus der Community-Version beispielsweise nicht irgendwelche Zusatzschnittstellen oder Features weiterentwickeln, die meinen spezifischen Bedarf abdecken.
Die Community Edition einer Software, die Ihnen unter einer Open-Source-Lizenz gegeben wird, kommt selbstverständlich mit dem Quellcode. Mhm. Den können Sie sich anschauen, deswegen ist es die Open Source Lizenz, unter der Sie bekommen. Der Teil, der auf dem offenen Kern, dem Open Source Kern aufbaut, der von der Firma proprietär belassen wird, das ist tatsächlich Closed Source. Das ist zusätzlicher Code, der nicht als Open Source bereitgestellt wird und somit auch nicht in der Community Edition verfügbar ist. Das ist das, wo Sie dann tatsächlich zahlen müssen, traditionell wie bei Closed Source Software.
Was aber nicht ausschließt, dass ich mir in Eigenarbeit zusätzliche Features zur Community-Version dazu?
Nein, natürlich nicht, sondern im Gegenteil ist sogar gewünscht. Die Single-Vendor-Open-Source-Firmen haben praktisch alle als Best Practice, als Erfolgsmethode eine Software-Forge, wo die Community zusätzliche Plugins, Add-ons, Erweiterungen entwickeln kann. Das hat für die Single-Vendor-Open-Source-Firma viel Gewicht, viel Bedeutung, weil zusätzliche Software, Open-Source-Software macht das Gesamtprodukt reicher und interessanter für Kunden, weil man etwa auf mehr Plugins zurückgreifen kann und wer weiß schon, welcher Kunde was gerade noch als zusätzliche Features braucht. Es ist aber nicht nur zusätzliche Features, regelrecht ein Marktexplorierungsmechanismus, dass hier die Community zum Beispiel der Firma Business Development abnimmt. Also ein schönes Beispiel waren Jasper und Sugar, wo die Community eine Brücke gebaut hat zwischen diesen zwei Single-Vendor-Open-Source-Software-Produkten und erst daraufhin diese beiden Firmen festgestellt haben, dass Mehrwert in der Kombination ihrer Produkte für Kunden liegt und daraufhin eine strategische Allianz gegründet haben.
Dann denke ich, können wir das Fazit ziehen. Community-Versionen auch im Unternehmensbereich sind durchaus eine interessante Alternative.
Absolut.
Zu kostenpflichtiger Software und bedeuten nicht zwingend irgendwann das Ende der berühmten Fahnenstange, sofern ein gewisses Programmier-Know-how entweder im Hause vorhanden ist oder herangezogen werden kann. Herr Professor Riedle, ich bedanke mich heute erstmal für das Gespräch und wollen wir hoffen, dass auch künftig mit offenen Karten gespielt wird, damit der Markt durch Open Source bereichert werden kann und wir bessere Produkte bekommen.
Genau. Ich denke, wenn jemand nicht mit offenen Karten spielt, wird auch sehr schnell vom Markt verschwinden.
Ein Beitrag, der sehr zum Nachdenken angeregt hat. Schade, dass proprietäre Software noch immer so stark am Markt verbreitet ist. Wer noch nicht genug hat vom Thema Business, dem sei unser Interview zum Thema Open Identity Management mit Michael Kleinhens ans Herz gelegt, zu finden wie immer auf radiotux.de. Ganz herzlich bedanken möchten wir uns bei der LISOG für das entgegengebrachte Vertrauen, uns als Medienpartner aufzustellen. In der ersten Märzwoche wird es keinen Radiotux-Talk geben. Dafür könnt ihr uns jeden Tag live von der CeBIT empfangen. Apropos CeBIT, falls ihr uns besuchen kommen wollt, schreibt doch eine Mail an info@radiotux.de. Wir haben noch einige wenige Freikarten, die wir gerne verteilen. Bis dahin vertreibt euch doch die Zeit mit einigen anderen Formaten rund um Radio Tux, zum Beispiel mit dem Playing Penguin Podcast oder dem neuen OpenStreetMap News. All das findet ihr selbstverständlich auf radiotux.de. Ansonsten seid gespannt auf die CeBIT. Wir haben für euch ein tolles Programm vorbereitet. Speziell hinweisen möchte ich an dieser Stelle auf das LPI-Quiz. Jeden Abend ab 17 Uhr könnt ihr daran teilnehmen. Ihr müsst nicht vor Ort sein. Teilnahme ist auch über den Chat möglich. Das heißt, ihr müsst einige Fragen rund um Linux beantworten und dafür gibt es natürlich tolle Preise zu gewinnen. Am Samstag bietet Univention zwischen 14 und 15 Uhr eine Jobbörse an. Ein sicherlich sehr interessanter Termin, wenn man in der Open-Source-Welt zukünftig seine Brötchen verdienen möchte. Wir senden, wie bereits gesagt, jeden Tag live von der CeBIT und würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns dabei zuhören würdet. Das war's auch schon wieder mit dieser Sendung, an der Ingo, Patrick und Uli unter der Leitung von Tobias mitgearbeitet haben. Der Sprachsynthesizer hieß wie immer Sebastian Meyer. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Macht's gut.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2011. Unter Creative Commons by Non-Commercial Sharealike .de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Open Coffee,
Be Linux
und Tarent.
Fairtrade Software.
wurde viel genetzwerkt, wurde viel genetzwerkt. Was? Genetzwerkt. Dieses Wort gibt's nicht, aber ich wusste nicht, was ich da sonst hinschreiben sollte. Den ganzen Tag über fand in drei parallelen Tracks Vorträge und Workshops